Herzlich willkommen zum Interview mit Judith Vogt, liebe Zuschauer. Leider hasst mich der Internetgott und es gab unglaublich viele Aussetzer und Schwierigkeiten bei diesem Interview. Aber ich habe es mit viel Schneidearbeit einigermaßen in den Griff gekriegt. Leider sind noch ein paar Audioprobleme übrig geblieben und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Judith, die mit ihrem Mann und auch alleine schreibt, erzählt uns davon und auch über Steampunk und Rollenspiele und vieles anderes. Eine ganz lustige Geschichte am Schluss ist dann, wie sie die Lesung von Henning Mützlitz gesprengt hat. Wird sie uns gleich berichten, aber das wird auch noch ein Nachspiel haben, wie ihr dann beim Interview mit Henning erfahren werdet. Jetzt aber erstmal viel Vergnügen mit Judith Vogt in der folgenden Stunde. Herzlich willkommen zum Fantastik-Kongress 2016.
Hallo, danke, dass ich hier sein kann.
Ja, sei so gut und stell dich mal kurz den Zuschauern vor, damit dann alle schon mal einen kleinen ersten Eindruck kriegen.
Okay, ich bin Judith Vogt. Auf den Büchern, die ich alleine geschrieben habe, steht dann meistens Judith C. Vogt drauf. Ich schreibe aber auch Bücher zusammen mit meinem Mann, der passenderweise auch noch Christian heißt. Also das C könnte auch noch für ihn stehen, tut es aber nicht. Ich veröffentliche jetzt seit 2011 Romane und Kurzgeschichten und Rollenspielbände und all sowas, was sich so halt schreiben lässt. Ja, geschrieben habe ich eigentlich schon, seit ich halt so in dem üblichen Alter es war, in dem man anfängt zu schreiben, so 15, 16 und dann, was weiß ich, Fanfiction zu Star Wars. Das gab damals zum Glück noch kein Internet, deswegen ist das nirgendwo belegt.
Ja, wobei ich sagen muss, das übliche Alter scheint es gar nicht zu geben. Also ich habe jetzt schon mit ein paar Leuten gesprochen, da waren dann welche, die haben mit 5 angefangen zu schreiben und andere dann mit 30. Also das,
Gut. Aber ich habe auch mit, wahrscheinlich mit 7, 8 habe ich auch schon Sachen geschrieben, die aber mir jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben sind. Also mir sind die Sachen, die ich mit 15, 16, 17, 18 geschrieben habe, die sind mir noch relativ präsent, so. Auch nicht immer alle angenehm präsent. Manche sind eher unangenehm, aber
naja, es gibt ja zum Glück keinen Veröffentlichungszwang. Also
ja, eben.
Jetzt möchte ich aber doch wissen, wofür das C steht.
Ja, das C steht für Christine und das ist mein Zweitname.
Ah, okay.
Es hat mir damals ein Freund gesagt, dass gerade in der Fantastik bräuchte man also unbedingt einen zweiten Namen, der mit Punkt dahinter zwischen dem ersten Namen und dem Nachnamen steht. Und da wäre ich doch prädestiniert, da ich ja einen zweiten Namen hätte. Und dann habe ich mich an die George R. R. Martin Tradition gehalten oder John Ronald Royal oder wie auch immer.
Dann hättest du aber eigentlich auch ein Doppel-R gebraucht. J-R-R, ne?
Ja, nee, habe ich nicht. Man muss nehmen, was man hat.
Ja, das stimmt. Aber dass es dann auch noch zu deinem Mann so perfekt passt, ist ja super.
Ja, das ist nicht schlecht. Da konnte ich auch, also ursprünglich war das gar nicht so klar, dass er mal mitschreiben wollen würde. Und ich konnte dann einfach die Internetseite jcvogt.de dann einfach so lassen. Ich musste dann gar nichts Neues anmelden.
Klasse. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass das so ist, weil ihr ja so Gemeinschaftsprojekte habt. Aber jetzt sind wir gleich eines Besseren belehrt worden.
Ja.
Ja, du hast gesagt, dass du seit 2011 sozusagen offiziell schreibst. Wann ist dein Mann denn dazugekommen?
Ja, eigentlich ist der planungsmäßig, also um eine Geschichte mit zu planen, ist er auch tatsächlich 2011 dazugekommen und veröffentlichungsmäßig dann 2012, also Ende 2012. Da ist Die zerbrochene Puppe rausgekommen und das war das erste, wo er mit auf dem Cover gestanden hat. Er hatte natürlich auch davor schon Anteil an allen Sachen, die da so rausgekommen sind. Aber richtig mitgeschrieben hat er dann halt ab 2012.
Und wie arbeitet ihr dann da zusammen? Also ich habe noch nie mit jemandem zusammen was gemacht, deswegen finde ich das total spannend.
Vor allen Dingen planen wir halt dann sehr stark und sehr viel zusammen. Also diese Vorplanung nimmt hier dann halt Abende, Tage, Wochen in Anspruch. Das Schreiben mache dann größtenteils ich. Wobei Christian sich häufig Szenen rauspickt, die er ganz gerne schreiben würde und die dann halt auch schreibt. Das war bei der zerbrochenen Puppe, waren das nur so 2, 3 Szenen, glaube ich, die er tatsächlich selber geschrieben hat. Mittlerweile traut er sich dann aber schon mehr und übernimmt mehr Szenen. Und die Szenen, die es dann gibt, die werden dann natürlich auch, also ich lese dann seine Szenen, er liest dann meine Szenen, sodass wir die Stile auch aneinander angleichen und dass das auch so im ganzen Entstehungsprozess einfach eine Zusammenarbeit bleibt, auch wenn das natürlich stärker so gewichtet ist, dass ich schreibe und er halt dann mehr überarbeitet oder ja, einfach auch für diese üblichen Fragen, die man sich während des Schreibens so stellt, dann zur Verfügung steht und die Feuerwehr spielt.
Aber das stelle ich mir ganz spannend vor, wenn man da wirklich jemanden zum Austauschen hat, der dann auch tatsächlich bei der Geschichte richtig mitarbeitet.
Das ist schon auch sehr wertvoll. Also ich habe auch noch verschiedene andere Freunde, Kollegen, die teilweise halt zu zweit schreiben und halt auch sagen, dass sie das genau aus diesen Gründen machen. Also weil man einfach nochmal anders an der Geschichte arbeiten kann, wenn der andere im Prinzip genauso tief drin steckt, wie man selber auch.
Gibt's
es
da nicht
führt natürlich auch, ja genau, wollte ich gerade sagen, es führt ja natürlich manchmal auch zu Konflikten. Aber bisher haben wir die immer friedlich beilegt.
Sehr gut. Keine abgeschlagenen Köpfe und...
Nein, nein.
Ja, das ist aber toll, dass das so super funktioniert. Aber du hast ja auch schon welche, also Sachen ganz alleine gemacht. Und wie gehst du dann da vor?
Letztendlich natürlich ähnlich. So, also außer, dass Christian natürlich nicht so ganz stark involviert ist, aber wenn ich eine Feuerwehr brauche und irgendwie ein Plotproblem oder ja, irgendein Problem halt habe, wo ich nicht weiter weiß, dann bespreche ich das natürlich auch mit ihm oder halt auch mit anderen Freunden, die ja, mir da teilweise halt mit Rat und Hilfe zur Seite stehen. Aber grundsätzlich ja, bin ich dann halt mehr so, wie du das wahrscheinlich auch kennst, dann halt so mit mir selber beschäftigt und ja, geht das dann, hab da auch dann einen anderen, natürlich einen anderen Zugang zu, weil ich natürlich dann der Einzige bin, der es so in seiner Gänze kennt und Christian dann halt mehr so von außen ab und zu mithelfen kann.
Ja, und die ersten Rückmeldungen kommen dann bei mir und bei den meisten anderen vermutlich auch erst mit den Testlesern.
Ja, genau. Ja.
Gut. Wie bist du dann dazu gekommen, das zu veröffentlichen? Also hast du so diese klassische ich suche 100 Verlage-Tour hinter dir oder ging es besser?
Ja. Nee, leider nicht. Es ist eigentlich diese ganz klassische Verlagsautoren-Kiste. Dieses, man hat angefangen, es an Verlage zu schicken und dann hat man immer wieder Absagen bekommen, dann hat man was anderes geschrieben, es an Verlage geschickt und an Agenten geschickt und man hat immer wieder Absagen bekommen. Und das ging im Prinzip so, also den ersten Roman, den ich komplett fertig hatte, den hatte ich, glaube ich, mit 17 oder 18 fertig. Und von da an habe ich im Prinzip, ich weiß gar nicht, wie viele Konzepte und Romane und wie auch immer ich durch die Weltgeschichte geschickt habe, was ja auch damals noch, also damals, früher, als ich jung war, ging das ja auch noch nicht so einfach per E-Mail. Das heißt, ich musste das noch ausdrucken und in die Post geben und all solche Späße. Und dann war ich irgendwann auf einer Rollenspiel-Convention und habe da mit dem Tom Finn gesprochen. Und der hatte mir den Tipp gegeben, es doch mal im Rollenspielbereich mit einem Roman zu versuchen. Und das war dann so der typische Einstieg über einen kleineren Verlag, wo man dann halt einmal so ein bisschen, wenn man dann einmal einen Roman veröffentlicht hat, dann klappt es auf einmal. Dann findet man halt auch weitere Verlage, auch kleinere Verlage, aber die da halt durchaus ambitioniert und interessiert an Projekten waren und so. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen. Also ich hatte gesagt, dass ich im Prinzip noch so die letzte Generation war, bevor man dann halt das Indie-Publishing wählt und das selber macht. Also ich glaube, ein paar Jahre später hätte ich das dann auch gemacht.
Vielleicht ja, mache stimmt. Ich so noch, wer weiß. Wobei es ja vorher schon diese Book-on-Demand-Geschichten gab. Das waren halt keine E-Books, aber...
Ja, genau.
Oder man hätte es halt wirklich, so wie ich das damals gemacht habe, auch selbst drucken lassen in der Druckerei. Und dann muss man es halt auch irgendwie wieder loswerden, sonst bleibt man auf den Kosten sitzen, wenn das klappt. Ja. Gut, aber heute müssen sich die Leute keine Sorgen mehr machen, einfach völlig problemlos.
Ja, eigentlich ist es jetzt einfacher, das stimmt.
Gut, was fasziniert dich denn an der Fantastik?
An der Fantastik fasziniert mich am meisten, dass man egal welche Geschichte und egal welchen Konflikt oder welches Thema in der Fantastik aufgreifen kann und ja, man da unzählige Möglichkeiten hat, Geschichten zu erzählen. Also mich interessiert noch nicht mal so sehr dieses Fantastische in dem Sinne, dass es unbedingt Zauberei geben muss oder dass, was weiß ich, es verschiedene Rassen von wie nennt man das denn jetzt, von gebildet denkenden Wesen geben muss, wie jetzt Elfen, Zwerge, irgendwas sowas. Sondern mich interessiert vor allen Dingen, dass man im Prinzip ein Menschen oder ein menschlich denkendes Wesen in eine Situation werfen kann und dann gucken kann, was dabei rauskommt. Und das können Situationen sein, die in unserer Realität auch auftreten. Es können aber auch einfach ganz andere sein, über die man vielleicht vorher noch nie nachgedacht hat. Das finde ich sehr spannend.
Stimmt, und du hast ja dann auch wirklich... Die freie Wahl, das kann vielleicht auch zur Qual werden, wenn man dann zu viele Möglichkeiten hat, aber man kann ja selber wählen, wie weit man ins Detail gehen möchte oder so.
Ja, genau.
Ja, und bei der Realität ist man dann halt eingeschränkt. Wobei ich auch schon Stimmen hatte, die gesagt haben, ja, wirklich realistische Bücher gibt es ja gar nicht, weil ja alle Geschichten ausgedacht sind.
Das ist alles nur ausgedacht, genau.
Ja, aber ich habe dann erwidert, dass halt die ausgedachten Sachen sich ja an der Realität orientieren und eben diesen Grenzen und Regeln der Realität folgen, während die Fantastik-Sachen das nicht tun.
Oder beziehungsweise sie müssen sich, glaube ich, gewissen Regeln muss sich irgendwie alles unterwerfen, weil es sonst ist es Dadaismus oder irgendwie sowas, dann kann der Leser da keinen Zugriff mehr oder keinen Zugang mehr zu finden. Aber ja, die Regeln sind halt weiter gefasst.
Wobei ich auch denke, dass es wahrscheinlich für jedes Werk, also auch Dadaismus-Werke und sonstiges abgedrehtes Zeug, was wir uns gar nicht vorstellen können, Leser geben würde. Aber das Problem ist halt, man muss auch die Leser finden. Und die meisten Menschen lesen sowas halt nicht. Und deswegen hätte man es dann als Dadaismus-Schriftsteller verdammt schwierig.
Ja, das glaube ich auch. Wenn man davon leben wollen würde oder so. Ja,
ja oder auch so. Also es wäre ja nichts schlimmer, als wenn man überhaupt gar keine Leser findet. Das wäre ja traurig. Ja. Und wenn man dann halt sich ein Genre sucht, was allgemein bekannt ist, dann findet man halt eben auch leichter Leser.
Klar, es ist ja auch immer eine Frage von Kategorisierung. Also das ist es ja jetzt im Indie-Publishing genauso wie in der Buchhandlung. Man hat so die Regale und da drüber steht Fantasy oder halt, was weiß ich, jüngere Geschichte oder sonst irgendwas. Und da muss man sich halt einreihen, sonst weiß der Leser, hat der Leser auch keine Orientierung.
Genau, wobei es manchmal gar nicht so leicht ist. Also es gibt ja dann auch so Bücher, die gar nicht so klar irgendwas zuzuordnen sind. Die müssen dann aber trotzdem in irgendeine Schublade gelegt werden.
Ja.
Und der Nachteil ist halt, dass man dann immer Leser hat, die sagen, ja, aber das ist ja gar kein richtiges Fantasy oder oh, das ist ja viel zu wenig Science Fiction. Und aber was will man dann machen?
Ja, klar.
Naja. Gut, aber ich denke, mit Steampunk bist du ja ganz eindeutig zuordnenbar, oder?
Steampunk ist ja auch so eine Kiste, wo es Leute gibt, die sagen, aber das ist gar kein richtiges Steampunk. Oder es trifft eine von den 7000 Unterkategorisierungen wie Dieselpunk, Atompunk, Whalepunk oder was es da alles so gibt drauf zu. Also von daher finde ich, Steampunk ist sogar noch so eine Richtung, wo viele Leute, denen eigentlich was an Steampunk liegt, sich noch so untereinander Diskussionsbedarf haben, was denn nun jetzt wirklich richtiger Steampunk ist und was nicht. Aber grundsätzlich ja, ich glaube, damit fällt natürlich das Eingrenzen. Es ist von der Ästhetik her, was Richtung 19. Jahrhundert, sowas fällt da natürlich leichter. Also ich glaube, dass es wird jetzt keiner enttäuscht werden, der nach einem Steampunk-Buch greift, aber dann halt was mit Orks und Zwergen erwartet hat. Also ich glaube, das macht es dann natürlich schon einfacher.
Ja, auf jeden Fall. Hast du dann schon Leute gehabt, die dir gesagt haben, ja, das ist ja gar kein Steampunk oder?
Ich meine mich an eine Lovely Books Leserunde zu erinnern von der Kurzgeschichtensammlung Eis und Dampf, wo jemand gesagt hat, das ist aber gar kein richtiger Steampunk, weil. Aber das war, glaube ich, wirklich, also eher die Ausnahme. Und ich kann auch die Gründe nicht mehr so ganz, ich weiß nicht mehr ganz, warum es kein Steampunk war in seinen Augen, aber.
Ja gut, dann sind das halt, ja und irgendjemandem gefällt es immer nicht, also das ist halt einfach so, gehört dazu.
Ich glaube, es war noch nicht mal so, dass es ihm gar nicht gefallen hat, es war tatsächlich so, dass es in seine Kategorie nicht reinpasste, aber gut, das hat man halt auch, das ist so, wie du eben meintest, das ist gar kein richtiges Science-Fiction, weil da sind nicht genug Raumschiffe drin oder whatever.
Oder was auch immer, genau. Bist du denn auch, also Fantastik und auch Steampunk wird ja gerne immer mit dem Jules Verne verknüpft. Wobei ich finde, dass, ich meine, er hat ein Atom-U-Boot gehabt. Das ist ja von Dampf so weit entfernt wie nur sonst was. Bist du auch eine fleißige Jules Verne-Leserin gewesen? Oder bist du es noch?
Tatsächlich nicht so. Nee, ich habe, glaube ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch kein einziges Jules Verne-Buch gelesen
habe. Ach was.
Ja.
Interessant.
Also, Christian hat viele Jules Verne-Bücher gelesen. Es kann sein, dass ich tatsächlich keins gelesen habe.
Nee. Dann würde ich dir sagen, kannst du sogar mal nachholen, weil die sind nicht dick, die hast du auch relativ schnell weggelesen.
Wir haben auch viele hier, also so ist es
ja,
nicht,
dann
dass wir vielleicht einfach mal eins nehmen.
Ja, ja mach mal. Also gerade die Reise zum Mittelpunkt der Erde ist ja der Klassiker, das hat mir früher ganz toll gefallen und ich habe es dann irgendwann mal gelesen, dann fand ich es gar nicht mehr so beeindruckend, aber das ist auch vielleicht, weil ich einfach als, was weiß ich, 12-Jähriger oder wann ich das gelesen habe, dann sieht man die Dinge halt auch mit anderen Augen als dann später.
Das ging Christian allerdings auch so. Der hat vor kurzem noch mal eins gelesen und meinte, er hätte das halt als Teenager mit anderen Augen lesen können irgendwie.
Ja, ich fand es halt auch irgendwie so kurz. Also damals war das halt für mich so eine riesige Geschichte und heute, das liest man mal so schnell runter. Es ist immer noch toll, also ich kann es nur empfehlen, aber es ist einfach nicht mehr so riesig wie früher.
Ja, das stimmt, das kann gut sein. Das hat man ja so mit einigen Geschichten, finde ich, die man früher gelesen hat und wo man dann so im Nachhinein irgendwie so ein bisschen nicht desillusioniert, aber die man anders empfunden hat einfach, weil sich das Empfinden, glaube ich, auch einfach ändert.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn der
Entschuldigung, ja.
Nein, du kannst ruhig.
Was Jules Verne und Atom-U-Boot und so angeht, ich bin auch nicht so der Verfechter davon, dass Steampunk wirklich nur Dampfkraft ist. Also Steampunk ist für mich auch ein weiter gefasstes Genre und weiß ich nicht, dieses Gaslight gibt es ja auch noch, das gehört für mich dazu. Und bei der zerbrochenen Puppe, unserem Steampunk-Roman, wird halt auch die Brennstoffzelle erfunden und das ist im Prinzip so diese einleitende Erfindung, auf der der ganze Roman aufbaut. Und eine Brennstoffzelle hat nun wirklich auch gar nichts mehr mit Dampfkraft zu tun.
Ja. Wobei, ich kenne mich jetzt mit Brennstoffzellen nicht aus, aber es gibt ja viele Erfindungen, wo man denkt, ach, das ist ja was ganz Modernes, aber die gibt es schon ewig. Also auch den Elektromotor gibt es ja schon seit über 100 Jahren, glaube ich. Er ist halt nie so groß entwickelt worden. Ich glaube, die Brennstoffzelle gibt es auch schon länger. Also das ist nichts, was irgendwie in den 80ern oder so erfunden wurde.
Nee, tatsächlich gab es Versuche zur Brennstoffzelle halt schon wirklich im 19. Jahrhundert, ja.
Dann passt es ja sogar perfekt. Das ist ja dann fast schon wieder historisch. So.
Ja. Was wäre, wenn halt? Das ist ja bei Steampunk immer ganz wichtig.
Ja, genau. Ja, also wenn der arme Jules Verne bei dir noch im Regal steht, wen hast du denn dann früher gelesen?
Eigentlich habe ich mich lustigerweise als Teenager durch die ganzen Klassiker durchgelesen. Mhm. Nur irgendwie habe ich so um Jules Verne anscheinend aus Versehen einen Bogen gemacht. Also ich habe halt ganz viel Moby Dick und Tom Sawyer und Oliver Twist und diese ganzen, ja, was man einfach früher so, weiß ich nicht, zur Konfirmation, Kinderkommunion, was auch immer geschenkt bekommen hat. Das fand ich eine Zeit lang ganz toll. Dann war ich natürlich, muss ich sagen, als Fantastikautorin, war ich mal ganz lange ganz heiß und inniger Tolkien-Fan. Mhm. Also ich kann heute noch im Prinzip quasi passagenweise das Silmarillion mitsprechen und all sowas. Da hatte ich auch eine große Leidenschaft. Dann habe ich mich ja auch immer schon viel Richtung Rollenspiel rumgetrieben. Auch zu den Zeiten, wo ich noch kein Rollenspiel gespielt habe, habe ich viel so diese Romane gelesen, die zu D&D rauskamen und sowas, die Drachenlanze. Mhm. Also sowas, was man vielleicht schon so ein bisschen als Popkultur oder so bezeichnen würde. Oh, was habe ich noch? Ich habe eigentlich eigentlich habe ich sehr viele, sehr unterschiedliche Sachen gelesen. Ich habe auch viele. Ich glaube, ich war gerade bei historischen Romanen, die ich viel gelesen habe.
Ja, genau.
Da war es allerdings so, dass mir meine Tante und mein Onkel da viel Zeug geschenkt haben, als ich so 12 war. Und ich muss sagen, 12 ist nicht so das richtige Alter, um die Säulen der Erde und die Nebel von Avalon zu lesen. Das habe ich dann so als 12-Jährige. Also ich fand das dann trotzdem irgendwie total spannend und interessant. Aber so im Nachhinein würde ich es jetzt vielleicht nicht einer 12-Jährigen schenken.
Wann hast du denn mit dem Herr der Ringe angefangen?
Mit dem Herr der Ringe habe ich mit 11 angefangen.
Na siehst du, ich meine, wenn man Herr der Ringe lesen kann, finde ich jetzt krasser als die Säulen der Erde, muss ich sagen.
Die Säulen der Erde hatte sehr lange sehr explizite, ich möchte mal sagen, nicht beiderseitig einverstandene Szenen. So.
Ich habe es auch gelesen, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, muss ich sagen.
Ja, lustigerweise habe ich einige Sachen davon wirklich sehr gut in Erinnerung behalten, dafür, dass ich andere Bücher gar nicht so, mich kaum noch daran erinnern kann oder gar nicht mehr sicher bin, ob ich sie überhaupt gelesen habe. Aber gut,
das hat sich offenbar ich auch
eingebrannt.
Ja, wenn es einen so mitnimmt, also klar, das ist ja logisch. Also, kurz gesagt, du hast eine ganze Bandbreite gelesen von allem Möglichen.
Ich hoffe, ja.
Naja, man kann ja eh nicht alles lesen, das ist ja völlig unmöglich, gerade heutzutage. Ich glaube, so ein riesiges Bücherangebot hat es in der Weltgeschichte noch nie gegeben, wahrscheinlich nicht mal mit Abstand.
Ja, ich denke auch.
Da muss man halt seine Nische finden sozusagen.
Ja, das ist wahr.
Gut, da können wir uns nochmal kurz übers Schreiben unterhalten. Und zwar, ich meine, wenn ihr zusammenarbeitet, wird es nicht gehen, aber es gibt ja immer diese Extreme, also einmal diesen Bauchschreiber, der einfach drauf loslegt nach einer Idee, juhu, ich schreibe jetzt was, und der andere macht ein richtiges Drehbuch mit allem drum und dran und Plot und Geschichte und Charakterbogen. Wo bist du da zu finden?
In der Mitte. Also ich habe früher auch viel so aus dem Bauch herausgeschrieben. Das wurde dann aber nie fertig. Das waren so diese typischen Geschichten, die man anfängt, weil man da gerade unglaublich Lust drauf hat. Und dann schreibt man und irgendwann hat man auf was anderes Lust, macht was anderes. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, so geht's nicht weiter. Wenn ich wirklich mal was zu Ende schreiben will, dann brauche ich halt so einen Plan, einfach wo es hingeht und einzelne Kapitel oder Szenen. Und dann denke ich aber am Anfang immer, ich hätte das jetzt total detailreich und total gut geplant und ganz, also ich bin für alle Eventualitäten gerüstet. Und dann stelle ich natürlich fest, dass mein Plan eigentlich ganz grob nur, so ein ganz grober Fahrplan nur ist und dann am Schluss dann doch wieder alles über den Haufen geworfen wird und sowas. Mittlerweile mache ich für Charaktere so ein bisschen so eine Art Charakterbogen, wobei das auch nicht so ganz ins Detail geht, sondern... Ja, wir haben ja auch für ein Rollenspiel geschrieben, das heißt auch Eis und Dampf für die Kurzgeschichtensammlung. Das ist für ein System, das sich Fate Core nennt. Und in diesem System hat jeder Charakter ein Konzept und ein Dilemma. Mhm. Und das kenne ich noch gar nicht so lange, dieses System, aber ich habe das für die Romane auch übernommen, dass ich für jeden Charakter ein Konzept und ein Dilemma aufschreibe. Also etwas, was den Charakter ausmacht und dann sein Problem. Und das sind einfach zwei Sachen, wenn ich die für jeden Charakter auf dem Schirm habe, dann hilft mir das für die ganze Geschichte weiter, um festzustellen, in welche Richtung würde der gehen oder wie verhält er sich bei anderen. Das sind einfach nur zwei Eigenschaften und das reicht dann aber aus, damit sich das so im Kopf so abbildet.
Ja. Und wenn es dann irgendwann geschrieben ist und dann kommt es ja irgendwann mal auch zum Überarbeiten. Bist du da jemand, der das auch nicht so toll findet wie die meisten oder bist du etwa ein Überarbeitungsfreund?
Nein, tatsächlich bin ich auch kein Überarbeitungsfreund. Also ich schreibe unheimlich gerne und ich freue mich auch während des Schreibens eigentlich so drauf, dass es dann fertig ist und ich es dann mal komplett lesen kann.
Ja, das finde ich auch immer am besten.
Ja. Aber wenn ich es dann komplett lese, dann bin ich eigentlich total genervt davon. Dann habe ich so ein paar Tage, in denen ich dann lese und denke, oh, es ist überhaupt nicht spannend, es ist gar nicht so, wie ich es haben wollte. Und dann geht es ja zu den Testlesern, dann kommt es wieder zurück und dann überarbeitet man es nochmal und dann geht es zum Lektor und dann kommt es wieder zurück und so weiter. Und irgendwann komme ich dann an so einen Punkt, an dem möchte ich dann eigentlich auch nicht mehr, aber gut, man muss es halt, man muss da durch.
Ja, wie viele Durchgänge bekommt denn da so ein Werk bei dir?
Das ist natürlich unterschiedlich, wie lange ich so dafür brauche oder wie häufig ich auch zwischendurch nochmal denke, ach, ich gehe zurück und überarbeite nochmal. Das ist teilweise auch, dass ich das mache, dass ich so in der Hälfte denke, ach, jetzt fange ich nochmal von vorne an, überarbeite erst und schreibe danach weiter. Aber wenn ich so normal vor mich hinschreibe, dann würde ich sagen, sind es so 4 Korrekturgänge.
Ja. Was ja auch schon eine Menge Arbeit ist.
Ja.
Ja. Aber gut, irgendjemand muss es ja machen und wenn nicht du, wer dann? Ja, ja. Wobei du ja sogar noch einen Helfer hast, wie wir ja vorhin erfahren haben.
Genau, ich habe noch einen Helfer, ja. Und ich habe natürlich auch noch andere Testleser, also Christian ist immer der Erste, der immer alles kriegt und kommentiert und manchmal lese ich es auch vor und er kommentiert es oder wie auch immer. Und dann geht es halt noch zu den Testlesern, die dann halt auch nochmal ihren Senf dazugeben können und ja, gut.
Wo rekrutierst du die Testleser? Sind das Leute aus deinem Umfeld, sage ich jetzt mal, oder sind da auch Leser dabei?
Das sind eigentlich bisher immer Leute aus meinem Umfeld gewesen. Ja, also es sind auch durchaus unterschiedliche Leute, je nachdem, wer halt gerade Lust hat oder für den das halt gerade passt oder der das unglaublich gerne jetzt lesen würde oder sowas. Aber bisher waren es, glaube ich, immer Leute aus dem Umfeld. Ja, wir hatten mal einmal jemanden für einen historischen Roman. Das war ein Heimatforscher, der sich auf diesem Gebiet ganz besonders gut auskannte und hat sich quasi so ein bisschen per E-Mail gemeldet, wenn wir doch das, den und den Plan hätten und das beschreiben wollen würden, dann würde er sich total freuen, wenn er da drüber lesen könnte. Und das war jemand, den haben wir auch bis heute nicht persönlich getroffen. Und das war, glaube ich, so der einzige Testleser, der bisher einfach als Lesertest gelesen hat, aber trotzdem auch sehr wertvolle Sachen gesagt hat. Also ich hatte jetzt auch vorher so ein bisschen Angst, Heimatforscher möchten ja auch immer häufig das historische Phänomen direkt vor ihrer Haustür stattgefunden haben. Das war bei ihm natürlich auch so ein bisschen, aber er konnte das auch akzeptieren, wenn das dann im Roman woanders war. Das war für ihn okay.
Na gut.
Deswegen, ja, war er da sehr wertvoll.
Ja, aber das kann man ja dann auch einordnen, wenn man schon weiß, ja, das ist jetzt hier Lokalpatriotismus, dann sei es ihm ja gegönnt. Ja. Gut, du hast auch erzählt, dass du ja rollenspieltechnisch unterwegs warst. Wo machst du denn überall Rollenspiel? Tisch, live, Was gibt's noch?
Eigentlich nur Tischrollenspiel. Also ich habe mal durchaus so ein oder zwei Live-Rollenspielversuche unternommen, die waren aber bisher nie so von Erfolg gekrönt. Also was heißt denn Erfolg? Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, wie ich dachte, dass es mir machen würde, und es ist auch schon jetzt sehr lange her. Es gibt durchaus so Sachen, wo ich so denke, Mensch, das würde ich super gerne mal mitmachen. Es gab zum Beispiel ein Battlestar Galactica Lab in einem stillgelegten Zerstörer oder so, also einem Schiff von der deutschen Marine. Das hätte ich zum Beispiel total spannend gefunden.
Das ist ja krass, ja.
Ja, das habe ich, da habe ich Berichte von gelesen. Es muss unglaublich toll gewesen sein. Also das würde mich halt schon mal interessieren, das mal in diesem Leben zu machen. Ansonsten bin ich einfach ganz klar ein Pen-and-Paper-Tisch-Rollenspieler, schon seit ich 17 bin. Also jetzt, ja, ich spiele jetzt, glaube ich, länger Rollenspiel, als dass ich es nicht spiele.
Oh, interessant.
Ja. Und wir haben auch noch nicht viele Versuche unternommen, das jetzt so per Skype oder so zu spielen, sondern bislang ist es einfach bei jemandem zu Hause am Esszimmertisch, am Wohnzimmertisch.
Das ist, glaube ich, auch nicht ganz dasselbe, wenn man das nicht so macht. Also das ist einfach dieses Beisammensetzen, das kriegst du halt über Computer nicht.
Ja, das stimmt, glaube ich auch.
Also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich einige Kumpels habe, mit denen ich immer regelmäßig Computer zocke, so einmal die Woche, und das machen wir halt mittlerweile auch über Skype, weil wir ein bisschen verstreut wohnen, also ich wohne verstreut, um genau zu sein, und das macht auch super Spaß, ist super gemütlich, aber wenn man dann mal an einem Ort ist und alles beisammen hat, dann ist es einfach nochmal eine Stufe, ja, uriger.
Auf jeden Fall, ja.
Welches System spielt ihr denn am liebsten?
Im Moment spielen wir am liebsten dieses Fate-System, von dem ich eben erzählt habe. Mhm. Das ist ein universelles System, womit man alle Settings bespielen kann, die man gerne bespielen möchte. Das heißt, wir probieren im Moment auch ganz viel aus. Wir spielen halt in unserer eigenen Steampunk-Welt natürlich. Dafür haben wir ja auch ein Setting rausgebracht. Dann spielen wir aber auch, wir haben uns jetzt zusammen mit Freunden halt ein Postapokalypsen-Setting überlegt, wo wir drin spielen wollten. Wir haben schon mal Superhelden, Star Wars, besagtes Battlestar Galactica haben wir auch schon mal gespielt. Das macht uns im Moment eigentlich sehr viel Spaß, da sehr viele unterschiedliche Sachen mit auszuprobieren. Ich habe früher viel DSA gespielt und angefangen habe ich aber mit World of Darkness, also so diesen Vampire-Sachen. Also auch als ich 17 war, war das schon so, das 17-jährige Mädchen und Vampire, das war so.
Gibt es heute immer noch Vampire oder haben die jetzt Pause?
Die haben Pause, doch. Vielleicht kommt das irgendwann mal wieder, aber nee, im Moment nicht.
Ja, an manchen Sachen hat man sich halt irgendwann einfach satt gelesen, spielt oder sonst wie, ist ja klar.
Ja. Ja, das ist im Moment bei mir so ein bisschen so dieses Elfen-Zwerge-Orks-Setting, da habe ich mich im Moment so ein bisschen dran satt gesehen, da kann ich nicht mehr so viel mit anfangen, kommt aber vielleicht auch nochmal wieder.
Ja, das hatte ich schon vor ein paar Jahren, also irgendwann konnte ich die dann nicht mehr sehen, also ich habe es auch, also Herr der Ringe habe ich auch mehrfach gelesen und alles, Silmarillion habe ich auch gelesen, wobei ich verstehen kann, wenn es jemand nicht liest, das ist ja gerade am Anfang schon ziemlich zäh, ja. Aber es verleiht den Roman unglaublich tief, aber auf jeden Fall. Ja, aber da geht es ja dann auch um die Elben oder Elfen, wie man es auch immer nennen möchte, und Orks und so weiter, und irgendwann, wenn man dann den 70.000. Ork irgendwo gelesen hat, dann ja, muss mal was Neues her.
Ja, genau. Ja.
Aber gerade die Rollenspielsysteme bieten da ja eine ganze Menge. Man kann ja auch einfach ganz frei spielen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Da haben wir gesagt, wir denken uns jetzt was aus, ganz ohne System, und improvisieren das einfach. Und das hat mir fast am meisten Spaß gemacht, weil das so lustig und so skurril war. Und das hat dann halt auch harmoniert. Also es muss dann mit den Leuten logischerweise passen, ist klar. Aber wenn es passt, das ist herrlich.
Ja, das stimmt. Doch, das kann auch alles gut funktionieren. Es ist halt auch so eine Frage, wie eingespielt man so ist und wie einig man sich ist und sowas. Ja,
ja, man muss sich halt dann manchmal auch ein bisschen zurücknehmen. Kommt man gar nicht drum rum.
Ja.
Na, wobei man das ja beim Romaneschreiben dann richtig rauslassen kann. Dann ist man ja dann hier der Einzige, der entscheidet, was passiert.
Ja, das stimmt.
Obwohl, man hat ja noch die Charaktere, die einem manchmal dann dazwischen funken und sagen, nein, ich will da jetzt aber nicht rein.
Ja. Stimmt. Oder man denkt sich dann halt, da habe ich im Vorhinein bei der Planung gedacht, der würde da reingehen, aber jetzt stelle ich fest, der ist ja gar nicht so, geht da nicht rein.
Ja. Haben sich dann bei dir, also zumindest die Rollenspielgeschichten aus den Rollenspielen ergeben, oder waren die Geschichten zuerst da und ihr habt dann später das Rollenspiel technisch nochmal nachbearbeitet sozusagen?
Ach, lustigerweise ist das Rollenspiel und das Romaneschreiben bei uns sehr getrennt voneinander. Mhm. Also obwohl wir jetzt das Rollenspiel-Setting zur zerbrochenen Puppe gemacht haben, erzählen wir da immer andere Geschichten drin, als wir das im Roman machen. Und selbst mein erster Roman, der ja DSA-Roman war, hat zwar einen Charakter, der so eine ganz kleine Rolle bei uns in der Geschichte hatte als Hauptperson, aber ansonsten ist das keine Geschichte, die wir mal gespielt hätten oder so, sondern es ist nur im Prinzip ein Charakter, der aber auch noch nicht mal, das war einfach nur ein Nichtspielercharakter, ganz unwichtig und im Prinzip deren weitere Lebensgeschichte will ich nicht sagen, aber so was danach geschah, habe ich dann da drin so ein bisschen erzählt, aber es ist nichts, was wir im Rollenspiel tatsächlich gespielt haben.
Es ist aber auch mal ganz interessant, dass dann nur so ein Nebencharakter dann plötzlich in einem anderen Medium so nach vorne tritt.
Ja.
So. Habe ich so auch noch nicht gehört, aber scheint ja gut zu funktionieren.
Ich hoffe, ja.
Oh ja, ich meine, wenn es nicht funktioniert hätte, hättest du es ja nicht schreiben können. Also dann hättest du schon gemerkt, da fehlt noch was.
Ja, genau. Nee, ich denke, das hat so schon ganz gut funktioniert. Es gab auch noch eine Fortsetzung, von daher.
Und deine Mitspieler, haben die sich auch schon mal in dem einen oder anderen Roman wiedergefunden, auf eine gewisse Art und Weise?
Ich habe einen Mitspieler, der mal explizit darum gebeten hat.
Ach ja.
Der hat einen Roman Test gelesen und meinte, als Belohnung fürs Testlesen würde er sehr gerne in einem anderen Roman mal auftauchen,
als ja
er selbst. Er hat nur einen anderen Nachnamen, aber es ist sein Vorname und als er beschrieben wird, habe ich dann halt auch ihn beschrieben und so von der Art und Weise, wie er handelt, denke ich, würde er auch so in etwa so handeln. Und der wollte halt besonders gerne in dem Roman auftauchen. Ansonsten nehme ich mir eigentlich nicht gerne reale Vorbilder. Also auch nicht Leute, die ich nicht mag und die ich dann damit bestrafen will, dass sie den Antagonisten geben oder so. Das mache ich eigentlich auch nicht. Also die Gestalten, die in den Büchern vorkommen, sind eigentlich alle fiktiv.
Was hat denn dann dein Freund, der da eingebaut werden wollte, schließlich dazu gesagt?
Der fand das gut.
Super.
Doch, der war da tatsächlich ganz glücklich mit. Der fand es gut.
Na, dann haben wir...
Es sind dann auch zwei Romane geworden, weil es war eine Trilogie. Er ist im zweiten Band das erste Mal aufgetaucht und hatte dann quasi in der dritten, im dritten Band noch ein Recurring Role oder wie man das dann in der Serie nennen will.
Aber er musste noch nicht sterben oder so.
Nee, er ist nicht gestorben.
Das hätte er dir wahrscheinlich auch übel genommen.
Wahrscheinlich, obwohl vielleicht, ich weiß nicht genau. Könnte auch sein, dass er es cool gefunden hätte.
Wer weiß. Wenn du jetzt nochmal ganz von vorne anfangen müsstest und wolltest immer noch oder möchtest wieder veröffentlicht werden, was würdest du tun? Oder beziehungsweise was würdest du Leuten raten, die jetzt hier zuschauen und denken, ich habe schon die ganze Zeit hier, ich will auch mal, was sollen die machen?
Ich glaube, wenn ich das jemandem mit den heutigen Möglichkeiten sagen müsste, dann würde mein Rat dahin gehen, dass man es selber machen soll. Also ich habe es bisher noch nicht selber gemacht, ich bin da auch ganz neugierig drauf, möchte ich auch mal sagen. Also ich bin zwar bisher Verlagsautorin, ich würde das aber mal sehr gerne ausprobieren einfach. Weil ich halt auch bisher, ich habe es nie selber drucken lassen oder Book on Demand oder so. Also ich hatte da auch nie so den, vielleicht auch nicht so den Mut zu oder habe immer gedacht, ich bin natürlich auch gelernte Buchhändlerin. Das heißt, ich habe vielleicht auch immer so in mir manifestiert gehabt, dass ein richtiges Buch einen richtigen Verlag braucht. Aber es gibt mittlerweile auch sehr gute Ratgeber da draußen, wie man halt es selber auf die Beine stellen kann mit E-Books und Indie-Publishing und sowas. Ich glaube, ich würde heute Leuten raten, es gar nicht unbedingt so bis in alle Ewigkeit bei den Verlagen zu versuchen, sondern halt vorher zu versuchen, ein professionell aussehendes Produkt auf die Beine zu stellen. Ich weiß, dass das natürlich auch eine der großen Hürden im Self-Publishing ist, dass man natürlich irgendwie gucken muss, ein vernünftiges Cover, ein Lektorat, einfach ein paar Leute, die einem da mit unter die Arme greifen. Das ist bestimmt auch nicht so einfach, aber ich denke, im Moment hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten. Der Buchmarkt ist zwar jetzt unheimlich breit, wie du schon so meintest, dass man noch nie so eine riesige Auswahl hatte und dementsprechend hat natürlich auch der einzelne Autor weniger Gewicht in der Breite, nach vorn zu stechen. Aber ich finde, man hat im Moment eigentlich sehr viele Möglichkeiten, zu versuchen, sich irgendwie sich zu veröffentlichen, seine Geschichten zu veröffentlichen, zu erzählen.
Ja, vor allem, weil man ja auch, also klar ist das alles zeitaufwendig und man braucht Helfer unter Umständen, je nachdem, und vielleicht auch ein bisschen Geld. Aber man muss dazu auch wissen, dass so eine Verlagssuche, also mein Rekord liegt bei, ich glaube, 14 Monaten Antwortszeit von einem Verlag. Und wenn man dann 15, 20 oder so anschreibt und dann manchmal geht es nach 2 Wochen, manchmal halt eben nach 14 Monaten. Da kann man ja gar nicht mehr planen und es kostet unglaublich viel Zeit und in der Zeit hätte man schon 2 Romane selber rausbringen können. Mhm. Also es ist immer die Frage, was man will. Und wenn man sich es gar nicht zutraut, okay, dann muss man halt weitersuchen. Aber so schwer ist es nicht.
Ja, genau. Es kostet Zeit und es kostet auch dann Nerven, finde ich, wenn man so lange auf eine Antwort wartet. Und es ist natürlich auch so, dass man ja auch häufig so eine, also um das mal mit Maria Montessori zu sagen, so eine sensible Phase hat für eine bestimmte Idee oder ein bestimmtes Buch und nach 14 Monaten ist die vielleicht auch vorbei. Also man hat dann vielleicht auch es fällt einem dann unheimlich schwer, da wieder hin zurückzukommen.
Das stimmt.
Sich da wieder einzuarbeiten und sich wieder bewusst zu werden, was wollte ich damit eigentlich nochmal erzählen und wie waren denn die Charaktere nochmal und sowas. Da verliert man vielleicht auch ein bisschen von dem Initial-Drive, den man so hat mit so einer Idee.
Ja, das kann auf jeden Fall sein. Na, auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten. Und was ich auf jeden Fall noch anmerken würde, ist, dass man unbedingt, wenn man selbst veröffentlicht, vorher schon eine Menge Leute gehabt haben sollte, die es auch mal gelesen haben. Weil sonst ist dann plötzlich dieses Gefühl, man hat es rausgebracht und dann kommen irgendwann irgendwelche Leserrückmeldungen. Und das trifft einen dann mit Sicherheit wie ein Hammerschlag, egal wie die sind, weil man ja vorher noch nie sein Werk so dargeboten hat.
Ja, ich glaube auch, was natürlich das Negative daran ist, dass es relativ einfach ist, ist, dass es halt wirklich, vielleicht, wenn es das damals gegeben hätte, als ich 18 war, da hätte ich vielleicht auch meinen Kram ins Internet gehauen, wo ich aber heute eigentlich dankbar bin, dass das alles hunderte oder tausende von Seitenfingerübungen waren, die ich einfach absolviert habe, bevor ich tatsächlich halt an die Öffentlichkeit getreten bin, also bevor man dann tatsächlich dann mal ein richtiges Ergebnis lesen konnte. Ich glaube, dass diese Fingerübungen natürlich auch ihre Berechtigung haben und irgendwo wichtig sind und nicht immer muss es Leser für meine Fingerübungen geben. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber nicht alles, was man so zu Papier bringt, ist es ja wirklich, ist dann in dem Fall auch nötig, dass das Leser findet.
Ja, wobei es wahrscheinlich für alles Leser gibt, aber gerade wenn man anfängt, ist ja wie bei allem, mit der Erfahrung wird man besser und dann tut man sich selbst ja auch einen Gefallen, wenn man viel schreibt und viel übt und immer besser wird und irgendwann kann man halt viel mehr bringen, als man am Anfang hätte bringen können und das freut die Leser dann natürlich auch.
Ja, klar.
Deine Freunde und Familie und Kollegen, was haben die denn gesagt? Oder wie gehen die damit um, dass du Bücher schreibst? Das machen ja nicht alle.
Das machen nicht alle, das stimmt. Grundsätzlich schon, also meine Freunde sind da sehr positiv. Die freuen sich auch, also teilweise über so Kleinigkeiten wie über einen Wikipedia-Artikel, dass ich einen Wikipedia-Artikel habe. Habe ich eine Freundin, die fand das total super. Ich habe ihn auch gar nicht selber geschrieben. Ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat. Aber sie meinte irgendwie, das wäre für sie so total cool gewesen, das festzustellen. Bei meiner Familie ist es so, die finden das, glaube ich, auch schon so ganz gut. Aber eigentlich komme ich mehr aus so einer Krimi-Familie. Meine Mutter liest gerne Krimis und mein Vater liest eigentlich relativ wenig. Aber wenn, dann auch mal so ein Illuminati von Dan Brown oder irgendwie sowas. Und die fanden das auch gut und unterstützenswert und nett und haben auch einige von meinen Büchern gelesen. Aber so grundsätzlich sind die natürlich so ein bisschen Fantasy-Phob, möchte ich es mal nennen. Also da habe ich dann schon häufiger mal gehört, schreibt doch mal einen schönen Krimi oder sowas. Oder dass sie halt nicht so einen richtigen Zugang dazu finden, was ich so schreibe. Aber gut, damit muss ich halt auch mitleben. Wir sind halt unterschiedliche Menschen und ich habe auch nie einen Zugang zu Krimis gefunden. Also von daher.
Ja, das stimmt.
Passt es schon.
Aber das kann ja auch ein Vorteil sein, weil sie dann vielleicht Dinge sehen in deinen Büchern, die andere so nicht sehen würden, weil sie eben so in dieser Richtung fest behaftet sind.
Ja, das stimmt. Ich habe auch eine Testleserin, also eine Freundin von mir, die gar nicht so viel Fantasy liest oder ja, ganz wenig eigentlich nur. Die ist auch eher so in der Thriller-Ecke, auch was Serien angeht, also so Hannibal und sowas ist ihr Ding. Und deren Meinung ist mir aber auch von daher halt immer wichtig, weil die Sachen trotzdem liest und dann halt aus einem anderen Blickwinkel da drauf guckt. Das ist nämlich auch sehr nützlich, wenn man jemanden hat, der nochmal aus einer anderen Perspektive guckt, normalerweise vielleicht nicht gucken würde, weil es nicht sein Beuteschema ist.
Gut, du hast ja gerade angesprochen, also so im Nebensatz ging es um die Serien, die guckt. Was guckst du denn für Serien und Filme?
Bei mir ist es so, dass mein Beuteschema schon auch ganz klar ungefähr da liegt, wo auch mein Lesebeuteschema liegt. Also es gibt ganz viele tolle Serien, die ich angefangen habe, aber nicht weitergeguckt habe, weil sie, was weiß ich, eher ein Krimi waren. Also zum Beispiel Fargo habe ich jetzt 3, 4 Folgen von gesehen. Ich finde, die Serie ist auch unheimlich gut gemacht, aber die packt mich halt nicht so, wie sie mich eigentlich packen sollte, weil es halt ja im Hier und Heute spielt und ja, einfach so diese Krimi-artige Handlung hat. Und bei mir ist es halt schon so, dass ich sehr gerne Serien gucke, die irgendwie ein fantastisches Element haben. Wobei ich jetzt mal in die Shannara-Serie reingeguckt habe und so nicht. Sondern halt lieber, ach, ich weiß auch gar nicht so genau, wie ich das beschreiben soll. Also irgendwie finde ich manchmal Sachen besonders gut, die keiner so richtig nachvollziehen kann. Und andere Sachen, von denen man dann eigentlich denkt, sie müssten doch in mein Beuteschema passen, die finde ich dann wiederum ganz doof. Also ich mag zum Beispiel auch sehr gerne historische Serien. Was weiß ich, diese ganzen historischen HBO-Serien, die fand ich ganz besonders toll. Also Rome und Deadwood. Fand aber zum Beispiel die, ich glaube, es war eine Netflix-Serie, die Marco Polo-Serie, fand ich dann wiederum nicht gut. Obwohl Leute sagten, wenn du das eine mochtest, dann ist doch eigentlich das genau dein Ding. Aber gut. Dann, ja, ich gucke natürlich auch Game of Thrones, wie, denke ich mal, so die meisten, überall, immer.
Ja, so ungefähr.
Ja. Was ich nicht gerne gucke, sind so Zombie-Sachen wie The Walking
Ah,
Dead.
juhu, endlich ein Autor, der kein Walking Dead guckt. Ich glaube, du bist die
Ja.
Erste.
Nein, aber das liegt auch einfach daran, dass ich Zombies nichts abgewinnen kann. Also ich finde die irgendwie auf so eine Art und Weise unbehaglich. Mit denen möchte ich mir nicht den Abend verderben. Das irgendwie behagen mir Zombies nicht.
Ich glaube, unbehaglich finden wir sie alle, aber
Ja.
manche gucken es dann halt deswegen gerne und.
Es ist auch so, dass ich bei Serien auch so ein bisschen diesen, also was heißt Anspruch, vielleicht auch Nicht-Anspruch habe. Die müssen sich eigentlich für mich immer ganz gut anfühlen. Also wenn ich so abends Entspannung brauche, dann zum Beispiel auch Breaking Bad war für mich die ganz, ganz falsche Serie.
Ach ja.
Ich weiß auch, dass die ganz toll gemacht ist und super Drehbuchautoren, Regisseure und Schauspieler und ich weiß nicht, aber ich kann das nicht gucken. Also das ist für mich keine Entspannung, sondern anstrengend und deprimierend und aber im Gegensatz dazu, Agents of Shield funktioniert bei mir wunderbar. Da kann ich mich hervorragend mit amüsieren. Oder The Musketeers von BBC fand ich super.
Aber das finde ich
Könnte ich auch.
witzig, wegen dem Breaking Bad. Ich habe das auch geguckt und ich fand es ganz toll, obwohl ich nichts mit Drogen anfangen kann, nichts mit Chemie anfangen kann, nichts mit Lehrern anfangen kann. Auf USA stehe ich auch nicht und überhaupt diese Art von Serie, aber mich hat's überzeugt. Das ist total seltsam.
So, ich glaube, so unterschiedlich ist es halt einfach manchmal. Man kann nicht so richtig vorhersagen, was einem gut gefällt. Zum Beispiel auch Penny Dreadful war sowas, wo ich dachte, Steampunk und sowas müsste mir eigentlich gefallen. Eva Green finde ich ganz besonders toll und trotzdem hat Penny Dreadful mich auch nicht komplett gepackt und ich habe auch das nicht weitergeguckt. Also, ich bin da so ein ganz entschiedener Lustmensch, glaube ich,
Oh, das ist ja
was
auch
das
richtig
angeht.
so. Ich meine, es gibt so viel Zeug, warum soll man sich dann was angucken, was einem nicht
Ja.
gefällt? Das.
Auch die Serienlandschaft ist ja ähnlich wie die Buchlandschaft noch nie so weit gefächert gewesen und da kann man sich halt auch rauspicken, was einem gerade
Das
behagt.
ist mir auch gerade im Lauf der Interviews jetzt aufgefallen. Da erzählt jeder irgendwas von irgendwelchen Serien, von denen ich noch nie gehört habe. Und ich habe schon viele Serien geguckt, aber es gibt anscheinend so viel, das ist ja unglaublich.
Doch, das stimmt, ja.
Was machst du denn sonst noch so, wenn du gerade keine Serien guckst oder schreibst?
Oder Rollenspiel
Oder
spielst.
Rollenspiel spielst?
Gute Frage. Ich vertreibe mir auch gerne die Zeit mit Freunden. Ich gehe eigentlich gern ins Kino, tue das aber nicht mehr so oft, wie ich gerne würde, weil ich ja auch Familie und Kinder und relativ kleine Kinder und sowas alles habe. Da fehlte noch das Verb. Was mache ich noch gerne? Ich fahre gerne Rad. Ich bin an sich eigentlich auch ganz gerne draußen, so als Gegenpol zum drinnen herumsitzen und in den Computerbildschirm starren. Ich lese natürlich gerne, aber auch das mache ich leider nicht mehr so häufig, wie ich das zu Buchhändlerzeiten mal gemacht habe. Ja, ich gehe gern klettern, aber in Hallen, das nicht draußen, das traue ich mich noch nicht. Und sowas in die Richtung.
Das wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Nö, ich hätte auch noch viel mehr Sachen, die ich noch viel häufiger machen könnte, wenn der Tag einfach länger wäre, als er ist.
Ja, das wünsche ich mir auch manchmal. Einfach noch so ein paar Stunden extra wäre nicht schlecht.
Die auch sonst keiner hat, die einem niemand mit irgendwas, die man noch so zusätzlich obendrauf hat, so. Ja, das wäre gut.
Jetzt sind wir schon in der Was-wäre-wenn-Ecke. Das passt sehr gut, weil ich dich nämlich fragen wollte. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einem Zauberer oder einer Hexe oder einem verrückten Wissenschaftler in andere Zeiten, Dimensionen oder Welten zu reisen, wo würdest du gerne hin?
Das ist eine total gute und total schwierige Frage, weil ich finde, es gibt unglaublich viele Zeiten, die ich sehr, sehr interessant finde. Also auch gerade einfach ganz profan unsere irdische Vergangenheit, wo ich mir viele Fragen stelle, wie es denn da und da wohl gewesen ist oder wie die Wahrheit ausgesehen hat hinter der, was weiß ich, Propaganda von Julius Caesar oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Das heißt, da könnte ich. Also da hätte ich gern so ein Abo und würde das mehrmals machen. Ich weiß nicht, ich würde gerne in dieses vergoldete Zeitalter, in das Gilded Age, in dem Nikola Tesla und Edison und so gelebt haben, das würde ich mir unheimlich gerne mal in live anschauen. Dann würde ich, wie gesagt, ich würde auch gerne mal in die römische Antike und mich da mal so umsehen, allein so als Kontrast. Oh, ich würde eigentlich sogar gerne noch weiter zurück. Also sowas wie Babylon fände ich auch unglaublich interessant, da mal so festzustellen, ob wir uns denn so sehr unterscheiden und inwiefern wir uns denn unterscheiden und wie es sich so gelebt hat und
Und wie
sowas.
die hängenden Gärten waren.
Ja, sowas fände ich unheimlich interessant, mal in live zu sehen.
Ja, das klingt super. Also ich glaube, wir müssen mal mit dem Herrn Zauberer oder Hexe oder wer es auch immer ist sprechen. Vielleicht darfst du ein paar Mal, das wäre dann toll.
Ja, gut.
Ja, und jetzt drehen wir die Frage mal um. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, die Welt zu verändern, unsere
Oh Gott.
Welt, was würdest du machen?
Das ist angesichts all der Probleme, die wir im Moment haben, eine ganz gewaltige Frage.
Ja, da habe ich auch schon ganz viele bunte Antworten bekommen.
Oh Gott. Ich glaube, was ich, und das ist natürlich sehr kontrovers, aber was ich wirklich finde, was viele Probleme lösen würde, ist, wenn man so vorgefertigte Meinungen, also da, es ist schwierig in Worte zu fassen, also wenn man so Intoleranz an sich beseitigen könnte, was aber auch, also für mich würde das auch heißen, im Prinzip würde ich sehr gerne Religiosität nicht abschaffen, doch eigentlich würde ich es gerne abschaffen. Ich fände eigentlich gut, wenn Religion was wäre, worauf wir zurückblicken in unserer Vergangenheit, was auch, was weiß ich, hat, aber wo wir, das ist nichts, weswegen wir noch irgendwie Feldzüge führen oder uns die Köpfe einschlagen oder wo wir total überzeugt davon sind, dass wir diejenigen sind, die jetzt im Recht sind oder sowas. Das fände ich, wenn wir das schon mal überwunden hätten, ich glaube, da wäre schon sehr viel mit gewonnen.
Ich glaube, das hättest du dann mit der Intoleranz auch schon abgedeckt, weil es gibt ja auch religiöse Menschen, die zu Hause gemütlich für sich beten und alle Leute in Ruhe lassen. Und,
Wahrscheinlich, ja.
Ja, also mit Sicherheit. Also, das sind ja nicht alles Fanatiker.
Ja, klar.
Aber ja, mit der Intoleranz, das ist schon mal klasse. Weil wenn man andere Leute toleriert, kann man ja nicht Krieg gegen sie führen.
Es ist ja auch schon so ein, es ist ja noch nicht mal, also es erstreckt sich ja auch gar nicht mit der Religion dann so endgültig, sonst ist ja schon sowas wie, was weiß ich, der Nachbar, der sich drüber aufregt, dass der Rasen 5 Zentimeter zu lang ist oder irgendwie sowas. Also wenn man schon jeden anderen
zum Beispiel, ja.
Neben sich, vor sich, hinter sich so leben lässt, wie er gerne möchte und wenn er 27 Piercings hat, dann hat er die halt, dann finde ich, ist damit ja auch schon, ich glaube, dann wären wir schon viele Probleme los.
Ja, das sehe ich auch so. Also das ist eine prima Sache. Müssen wir es nur noch irgendwie schaffen, dass du das machen kannst, aber naja. Kommt ja vielleicht noch, wer weiß.
Ja. Das schreibt uns der Autor, der uns schreibt, schreibt uns das zu, dass wir das können.
Oh, das wäre ja mal auch faszinierend, wenn wir gerade geschrieben werden würden. Aber das gab es ja schon bei Matrix und Welt am Draht und ähnlichen Geschichten, auch wenn das Filme waren, aber egal. Ja, was mir ist gerade noch eingefallen zu dem Thema E-Book. Bist du denn, also gibt es deine Bücher auch als E-Books? Wahrscheinlich schon, nehme ich mal stark an. Und wie ist da so das Verhältnis? Also sind es mehr E-Books, die du verkaufst oder?
Wie ist da das Verhältnis? Das wüsste ich manchmal auch ganz gerne. Es kommt halt auch nicht von jedem Verlag immer so dezidiert zurück, was wie viel E-Books und wie viel Print. Also das wäre wünschenswert, dass das von jedem als Rückmeldung kommt, aber manchmal kommt halt auch einfach nur eine Abrechnung mit einem Betrag und da weiß ich dann gar nicht genau,
okay,
wie sich da die E-Books und die Print zueinander verhalten. Grundsätzlich würde ich sagen, dass ich das, also gerade das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass ich ja eher bei kleineren Verlagen bin. Ich würde fast sagen, dass die E-Books vielleicht mittlerweile einen etwas größeren Anteil haben. Also dadurch, dass die Bücher ja nicht im Stapel in den Buchhandlungen liegen, sondern ja, ich denke mal, primär übers Internet mittlerweile verkauft werden oder halt über natürlich Bestellungen bei Buchhändlern. Aber ich würde mal sagen, dass der Hauptteil übers Internet läuft. Und da stehen sich natürlich Print und E-Book gleich gegenüber so auf den Plattformen. Man kann ja dann beides beziehen und da ist, glaube ich, mittlerweile schon so, dass viele Leute dann das E-Book wählen. Also da würde ich fast sagen, dass das E-Book vielleicht jetzt so mittlerweile so minimal die Nase vorn hat und wahrscheinlich wird es mehr, würde ich fast sagen.
Ich denke auch, weil sich das E-Book höchstwahrscheinlich noch weiter verbreiten wird. Und ja, aber wie sehr wird ja denn die Zukunft bringen? Aber du als Buchhändlerin hast du auch schon versucht, deine Bücher in anderen Buchhandlungen unterzubringen?
Ja, klar, habe ich schon versucht. Hat auch teilweise funktioniert, also gerade bei den Buchhandlungen oder bei der Buchhandlung, wo ich gearbeitet habe, die andere, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die existiert leider nicht mehr. Da liegen die dann durchaus auch mal und auch die hiesigen Buchhandlungen, die halt hier in Aachen sind, die bestellen das dann auch schon mal, wenn es in der Zeitung war oder sowas.
Cool.
Aber so darüber hinaus, also ist das natürlich schwierig. Man kann jetzt nicht bei Thalia anrufen und sagen, hier nehmen Sie mich mal bundesweit in Ihren Verteiler auf oder so. Das funktioniert halt noch nicht so.
Das ist auch schon schwierig, wenn du einfach bei deiner Lokalbuchhandlung unterkommen möchtest. Also da werden dir die meisten selbstverlegenen Autoren ein Liedchen von singen können und nicht nur die, sondern auch die von den kleinen Verlagen halt.
Auf jeden Fall, ja.
Oder sogar die kleinen Verlage selbst. Also ich habe da schon mit welchen gesprochen. Der verzweifelt da, der kommt aus dem Odenwald, hat Regionalsachen aus dem Odenwald und die nehmen das nicht. Warum auch immer. Also das wollen die, also wenn ich jetzt ein Buchhändler wäre, würde ich mir doch denken, ich bin hier im Odenwald und das sind Odenwälder und die wollen doch Sachen über den Odenwald lesen. Deswegen finde ich es ein bisschen komisch.
Macht man halt als Buchhändler eigentlich ein Schildchen dran und oder sagt es den Leuten oder wie auch immer.
Ja.
Odenwald spielt bei ihnen vor der Haustür oder sowas und dann müsste sich das eigentlich verkaufen. Also ich glaube auch, dass im Moment viel beim Buchhandel auch so die Angst vor der Zukunft und ich glaube, dass der durchschnittliche Buchhändler auch ein gewisses Alter hat. Also so meine Erfahrung ist, dass das häufig halt Damen und auch Herren jenseits der 50 sind. Und ich möchte gar nicht jedem jenseits der 50 jetzt attestieren, dass er sich nicht auf neue Sachen einstellen kann. Aber ich glaube, dass es natürlich schwierig ist, mit dieser darauf zu reagieren, auf die E-Book und Amazon und wie auch immer geartete und aufs Indie-Publishing zu reagieren und sowas. Das sind natürlich alles Sachen, die vor 10 Jahren noch nicht so waren und die eine Umstellung erfordern.
Auf jeden Fall. Das ist ja sogar für Autoren unter 40 schwierig, weil ich habe auch jahrelang Verlag gesucht. Irgendwann hatte ich dann auch einen, dann ist er mir aber unter den Händen weggestorben, bevor es rauskommen konnte, das Buch. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal erkannt, dass ich den Kram ja auch selber machen kann. Und es hat aber lang gedauert. Also wenn ich ein bisschen offener gewesen wäre, hätte ich schon seit Jahren. Also im Nachhinein ärgert man sich dann immer, aber gut, man muss trotzdem sagen, die Möglichkeiten, die man heute hat, die hat es halt auch schon vor 5 Jahren einfach nicht gegeben. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, also alles zu seiner Zeit.
Ja, wahrscheinlich. Ja, und da bei den Buchhandlungen denke ich halt auch, da wird sich früher oder später, die werden auch nicht alle zumachen.
Ja, mit Sicherheit nicht.
Sondern da werden sich neue Möglichkeiten offenbaren, auch für die Buchhändler und auch fürs E-Book-Geschäft. Und alles hat irgendwie so seine Berechtigung nebeneinander. Und für alles gibt es ja auch dann denjenigen, der da gerne drauf zurückgreift. Also ich habe auch jetzt hier im Ort, also ich wohne in einem Vorort von Aachen, da ist auch eine Buchhandlung halt mehr oder weniger insolvent gegangen. Die haben das aber an einen jüngeren Buchhändler verkauft bekommen. Der ist jetzt unheimlich engagiert, macht viele Veranstaltungen und macht halt auch Werbung fürs E-Book-Geschäft und sowas. Und da denke ich halt, so muss man es im Prinzip machen. Also der ist so der Vorbild-Paradebuchhändler, der einem auch nicht die Tür weist, wenn man mit dem Self-Publishing-Buch oder dem Book on Demand da steht, sondern halt sagt, ach, das ist doch interessant und lass uns mal was machen in die Richtung und sowas.
Ja, das ist super. Ja, man muss sich halt einfach auch dem Markt so ein bisschen anpassen. Und wenn es eben nicht mehr so ist wie vor 10 Jahren, kann man auch nicht mehr so Bücher verkaufen wie vor 10 Jahren. Ist halt so.
Ja, das ändert sich halt.
Ja, prima. Jetzt sind wir schon wieder eine Weile unterwegs. Deswegen würde ich gerne, bevor wir zum Ende kommen, noch von dir wissen, ob du vielleicht eine skurrile Anekdote oder ein ganz besonderes Geheimnis hast, was du uns erzählen möchtest.
Oh, ja, das ist am Anfang schon angedeutet. Ich habe eben schon überlegt, das ist echt schwierig, eine skurrile Anekdote. Ach, ich könnte eigentlich, ich glaube, du interviewst ja auch noch den Henning Mützlitz oder hast ihn vielleicht schon interviewt?
Der kommt noch in einer Woche oder so.
Ah ja, sehr gut. Mit dem sind wir ja ganz gut befreundet. Wir haben auch so ein kleines Autorenkollektiv gegründet, das AK 2013. Und wir haben genau das, was du eben meintest, mit dem, dass auch Bücher, die in unserer Welt spielen, ja eigentlich ausgedacht sind, aber halt unter anderen Gesichtspunkten. Wir hatten immer mal die Idee, dass wir mal die Dennis-Scheck-Lesebühne auf der Leipziger Buchmesse stürmen und in die Menge rufen, das ist doch alles nur ausgedacht. Und das haben wir uns aber leider nicht getraut.
Schade.
Das heißt, aber als der Henning auf dem WuCon gelesen hat, das ist diese Fantasy, ich weiß nicht, ob du es kennst, die Fantasy-Parallelveranstaltung zur Frankfurter Buchmesse.
Ja, kenne ich, da hatte ich auch eine Lesung.
In Frankfurt Dreieich stattfindet. Da hat Henning halt mit dem Christian Kopp, mit seinem Co-Autor, der schreibt nämlich auch sehr gerne zu zweit, aus Die Wächter der letzten Pforte vorgelesen. Und der Raum war sehr, sehr klein und sehr, sehr voll. Und wir standen einfach die ganze Zeit schon in der Ecke und haben irgendwann beschlossen, wir schleichen uns leise raus. Es waren irgendwie, war 10 Minuten vor Schluss und wir müssen uns ganz dringend was zu trinken holen. Wir hatten nämlich vorher auch noch selber gelesen. Und dann schlichen wir also so zur Tür und öffneten die Tür. Und in dem Moment habe ich mich umgedreht und in den Raum gerufen, wir gehen jetzt, denn das ist ja alles nur ausgedacht. Und dann hörte man, wie die Menge kollektiv machte und sich rumdrehte. Und dann wurden sich, glaube ich, so die ersten bewusst, dass es eigentlich nur ein Witz war. Und wir sind dann auch rausgegangen. Und ja, das war natürlich, also ich muss mich auch im Nachhinein immer noch bei Henning und Christian entschuldigen, die danach noch in unserer Lesung gesessen haben. Und ich hatte sehr große Angst, dass sie irgendetwas Vergleichbares als Rache machen. Und sie haben es einfach nicht gemacht. Und es war aber trotzdem sehr lustig. Also ich fand, es hat sich gelohnt. Ich würde es vielleicht nicht wieder machen, weil es war auch ein bisschen gemein. Aber so an sich fand ich, war das eine der lustigeren Anekdoten des Lesungslebens.
Für das mich, ich ist weiß nicht, ob lustig. Für die auch. Ja, das werde ich aber bald erfahren. Da werde ich mal nachbohren. Bin ich mal gespannt, wie die Geschichte von der anderen Seite erzählt wird. Aber die Idee ist cool.
Ein Geheimnis, noch ein Mysterium, noch sonst irgendwas war jetzt einfach nur ein das ist doch alles nur ausgedacht, Anekdote.
Aber es war lustig. und unterhaltsam. Und dafür sind Anekdoten ja auf jeden Fall da.
Wir hatten auch mal eine Zeit lang dann in den ersten 1-2 Tagen den Hashtag alles nur ausgedacht. Haben wir versucht, bei Twitter zu trenden, aber ich glaube, es hat nicht getrendet. Aber es hat ein paar Tweets gegeben.
Na, immerhin. Ja. Gut, wenn man dich mal live sehen möchte bei einer Lesung oder einer Messe, wo kann man dich denn da finden?
Man kann mich eigentlich traditionsgemäß häufig auf der RPC, auf der FeenCon, auf dem BuCon, waren wir jetzt, glaube ich, auch schon 4 Jahre in Folge oder so. Wir sind auch ab und zu auf der Leipziger Messe, aber das schaffen wir nicht jedes Jahr. Wo ich auch jetzt schon mit schöner Regelmäßigkeit Lesungen hatte, ist im Second Life. Da gibt es die brennenden Buchstaben, das E-Book-Event. Da kann man mich dann natürlich nicht live, also es ist schon live, aber natürlich jetzt dann halt eher so mit so einem Avatar, der mir nicht ähnlich sieht. Aber
deine Stimme.
Meine Stimme, genau. Ja. Und eigentlich lese ich da auch sehr gerne. Das ist immer nett, dass sie mich jedes Jahr oder jedes halbe Jahr wieder von neuem fragen, obwohl meine Internetverbindung so unzuverlässig ist. Also da bin ich eigentlich auch mal sehr gerne und ansonsten suchen wir uns halt eigentlich immer nette Locations, ja, wo wir dann halt lesen können.
Und bei diesem Second Life, wie viele Leute gucken da so zu?
Das sind verblüffend viele. Also dafür, dass ich denke, manchmal ist der Buchhändler froh, wenn er irgendwie 10 Leute zu einer Lesung bekommt. Und ich glaube, das sind beim Second Life, das sind häufig an die 50 Leute, die dazuhören.
Wow, das ist ja krass. Ja. Doch. Bekommt man dann auch Rückmeldungen von den Leuten?
Ja, die müssen das allerdings tippen. Also die können dann nicht, die sind dann nicht per Voice-Chat zugeschaltet, sondern ich bin dann quasi die Einzige, die da reden darf. Und alle anderen müssen halt unten in so eine Zeile tippen und können dann da aber Fragen stellen. Ja, dann muss man halt nur ein bisschen schneller sein mit dem Beantworten, wenn dann mehrere Fragen untereinander kommen, dann kann es schon mal ein bisschen schwierig werden.
Ja, bei 50 Leuten stelle ich mir das schon interessant vor.
Die haben, glaube ich, auch mittlerweile echt so ein Stammpublikum. Also wenn die da diese brennenden Buchstaben machen, das ist, glaube ich, geht über 2 Wochen oder so, dann gibt es da einfach Leute, die da jeden Abend reinschalten.
Also Second Life?
Halt.
Ja, aber das ist bei mir bisher vollkommen vorbeigegangen. Also ich habe davon gar keine Ahnung, obwohl ich eigentlich schon ein Computermensch bin, aber ich glaube, ich muss mir das mal anschauen.
Ich bin auch ansonsten gar nicht bei Second Life aktiv, aber halt zu den Lesungen gehe ich da immer mal wieder rein. Aber ich glaube, es hat tatsächlich noch eine sehr lebhafte Community, die halt ja da ihr zweites Leben führen.
Ja, das klingt echt interessant. Das ist dann auch wieder alles nur ausgedacht, ne?
Ist alles ausgedacht.
Gut, super. Dann, ja, falls du nicht noch irgendwas hast, was du unbedingt auf dem Herzen hast.
Ich glaube nicht.
Gut.
Es war sehr nett.
Ja, fand ich auch. Also hat Spaß gemacht. Die Zeit ging auch schnell rum.
Ja, super.
Und da bedanke ich mich für diese informative und spannende und leider etwas zu hackstückelte Stunde.
Ich hoffe, es ist nicht zu viel Arbeit nachher beim Zusammenschneiden.
Ach, das wird schon. Das kriege ich hin.
Okay, super.
Gut, und dann natürlich ganz, ganz viel Spaß und Freude beim Schreiben.
Ja, super, dir auch. Dankeschön.
Danke.